Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Andreas Müller, Jugendrichter am Amtsgericht in Bernau bei Berlin. Ein Mann, der vor vielen Jahren in die Schlagzeilen gekommen ist, weil er durchaus harte und konsequente Urteile gefällt hat gegen Rechtsradikale, Neonazis und Skinheads. Und heute Vormittag ist er mal wieder bei uns. Guten Morgen und herzlich willkommen, Andreas Müller.
Guten Morgen, Herr Heim. Schön, hier zu sein.
Herr Müller, der letzte Angeklagte, den Sie in Bernau vor Gericht erlebt haben, war wer?
Och, das kann ich mir gar nicht sagen. Das war diese Woche. Ich glaube, ich hatte 10 Angeklagte schon diese Woche vor Gericht. Okay. Also ich bin ja Amtsrichter. Und als Amtsrichter haben Sie manche Sitzungstage, da sind 10, 12 Sachen terminiert. Das geht von Fahrerflucht über Alkoholsünde bis Bedrohung und Körperverletzung.
Das heißt, wenn Sie abends dann wieder zu Hause sind, werden die 12 aus dem Kurzzeitgedächtnis auch wieder weggeschoben?
Nein, ein paar bleiben immer.
Ja.
Also ein paar bleiben immer, weil ja, es gibt so, sagen wir mal, 0815, bei Ihnen nennt man das Gäste, bei uns Angeklagte, ja, und die, da urteilt man, da weiß man, der verliert seinen Führerschein, da weiß man, der hat gehauen, da weiß man, das ist so, da braucht man nicht mehr Zeugen. Und dann gibt's natürlich auch Leute, wie die alte Rentnerin, die mit 83 klaut. Das ist der Vorwurf und man stellt im Verfahren fest, die hat gar nicht geklaut, die hatte Demenz.
Okay.
Und dann fällt das, solche Sachen bleiben in Erinnerung. Oder dann, Menschen, die heulen.
Aber das ist ja dann relativ einfach, weil die wird einfach freigesprochen.
Ja, natürlich.
Diese alte Dame.
Ja.
Aber derjenige, der heult vor Gericht, kriegt der bei Ihnen mildernde Umstände? Weil er Gefühle zeigt?
Am Heulen, am meisten sind das die H&M-Mädchen. Ich darf keine Werbung machen, also die klauen, ich nenne die so.
Okay.
Ja, und die klauen dann und die haben unheimliche Angst. Und die kommen dann irgendwie tatsächlich an und heulen dann auf, weil sie aufgeregt sind, weil sie die Nacht vorher nicht schlafen konnten und so weiter. Die kriegen jetzt deswegen nicht mehr. Aber natürlich geht das Herz ein wenig auf des alten Mannes.
Ja, und gerade auch eines Frauenfreundes, wie Sie einer sind, mit anderen Worten, unterm Strich sowas wie Sympathie, Antipathie, Empathie spielt in Ihrem Job in welcher Form dann doch irgendwie und irgendwo eine Rolle?
Im Grunde genommen darf das keine Rolle spielen. Aber es wäre falsch zu sagen, dass es bei Richtern nicht ankommt, wie jemand auftritt. Tritt er reuig auf? Erklärt er seine Situation? Oder macht er den Dicken und dann sagt er, interessiert mich überhaupt nicht, wer da bei eBay betrogen wurde. Die haben doch alle Geld. Dann kommen sie natürlich dazu, das eine oder andere anders zu machen. Völlig klar. Das spielt schon eine Rolle, wie der Auftritt ist. Und sie müssen es ja auch. Sie müssen ja auch das Gesamtwerk des der Jugendlichen und auch der Straftäter bewerten.
Es gibt ein besonders hartnäckiges Vorurteil, was die Justiz angeht, das lautet, die Kleinen hängt man und die Großen lässt man laufen.
Oh, tja, das ist, glaube ich, gar kein Vorurteil. Jetzt werde ich leiser. Da brauchte ich jetzt 2 bis 3 Minuten. Hoffentlich geht das bis zur nächsten Musikeinstrahlung. Natürlich ist es so, dass der Kleine oftmals im Vergleich zu Härteren schlechter wegkommt. Wir nehmen den Penner. Der Penner klaut 10-mal und fährt noch 10-mal schwarz. Und da wird 10-mal vor Gericht gestellt. Irgendwann kriegt er eine Freiheitsstrafe von 1 Jahr, sitzt die wegen einer Beute von 50 Euro und irgendwie Erschleichen von Dienstleistung von 30 Euro ab. 1 Jahr. Dagegen derjenige, der Steuer hinterzieht, ja, der darf 1 Million am Fiskus vorbei und kann immer noch Bewährung kriegen. Da stimmt was nicht in der Relation. Wir haben auch Tatbestände, die gehören abgeschafft. Ich werde schon wieder laut, aber fragen wir weiter.
Okay, eine wehrhafte Demokratie braucht eine wehrhafte Justiz, sagt unser heutiger Studiogast, der Jugend- und Amtsrichter Andreas Müller. Damit sind wir wieder bei dem Thema, das wir vorhin hatten, ist die Justiz wehrhaft, vor allem gegenüber den Kleinen und Schwachen und deutlich nachlässiger gegenüber denen, die Geld und Macht haben?
Ja. Wie soll ich sagen? Also ich bin jetzt, glaube ich, 25 Jahre am Wirken Und selber mit dem, was ich mache, bin ich nicht immer einverstanden. Ich würde es gerne besser machen und effektiver und toller. Und ich sehe nach wie vor, dass so kleine Leute schwerer bestraft werden, im Verhältnis gesehen zu größeren. Wirtschaftsdelikte, Steuerhinterziehung und so weiter. Da kommt die Justiz schwer ran. Da brauchen sie Kraft in der Justiz. Da brauchen sie Leute, die Zeit haben. Da brauchen sie einen funktionierenden Apparat. Und das ist oftmals nicht gegeben, mit der Folge, dass unheimlich viele Verfahren zu schwach enden oder eingestellt werden.
Auf der anderen Seite, früher war es ja so, Wirtschaftsbosse haben fast immer, oder nicht fast immer, aber sehr oft diese 2 Jahre auf Bewährung gekriegt. Jetzt gab es den Fall Hoeneß, jetzt gab es den Fall Mittelhoff, mit anderen Worten 2 hochkarätige Manager, die richtig im Gefängnis gesessen haben.
Ja, aber das sind Fälle, die gehen wahnsinnig durch die Presse. Da kann auch die Justiz kaum noch sagen, hier machen wir wieder 2 Jahre, zumal es eine Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs gibt. Ab etwa 1 Million gibt es keine Bewährung mehr. Aber insgesamt diese Wirtschaftsvergehen im Verhältnis zum Schnapsklauen beim Penner werden nicht so geführt, wie man sie führen müsste. Die kann man gar nicht so führen, weil die Justiz nicht vernünftig ausgelastet ist. Wenn jetzt die deutsche Politik fordert, ja, wir brauchen unheimlich viel mehr an Polizeibeamten, dann müssen sie im gleichen Augenblick hingehen und sagen, wir brauchen auch mehr an funktionierenden Richtern und Gerichten. Wir brauchen mehr an Staatsanwälten. Wir brauchen Kraft bei der Verurteilung.
Brauchen wir auch insofern ein anderes oder ein anders modifiziertes Justizsystem, weil diese Kleinstdelikte, also fahren ohne sich vorher eine Fahrkarte gekauft zu haben, einfach nicht vor Gericht gehören?
Ja, natürlich. Es gehören viele Sachen nicht vor Gericht. Nehmen wir mal das Verfahren, das Erschleichen von Dienstleistungen. Warum sind Leute vor Gericht gestellt und die sitzen ja später auch im Knast? 10-15% aller Leute, die im Knast sitzen, sitzen da wegen Erschleichen von Dienstleistungen, also Schwarzfahren. Warum machen wir das so? Warum benutzen wir das als Straftat? Wir können das als Ordnungswidrigkeit benutzen. Ich kann gar nicht so schnell reden, um Ihre Fragen zu beantworten. Ja, Wir die kleinen Kiffer, die verfolgt werden. Warum gehören die vor Gericht? Warum entlasten wir die Justiz nicht auf bestimmte Ebene? Nicht jeder Diebstahl gehört vor Gericht. Aber da hat man ja Erfolge. Man erwischt jemand beim Schwarzfahren. Also weiß man, die Straftat ist aufgeklärt. Man erwischt jemand im Park mit 2 Gramm Cannabis. Also die Straftat ist aufgeklärt. Das ist auch gut für die Aufklärung geschehen. Während man bei Einbruchsdiebstählen und so weiter, jetzt setze ich mich schon wieder anders hin, weil ich mich aufrege, ich komme schon runter, Einbruchsdiebstähle, da hat man nicht genügend Leute bei den LKAs, um da vernünftig heranzugehen.
Wenn wir nochmal in die Anfänge Ihrer Richterzeit zurückgehen, Amtsgericht Bernau Ende 90er Jahre, Anfang Nuller Jahre, eine relativ harte Neonazi- und Skinhead-Szene, aus der was geworden ist eigentlich inzwischen?
Die Szene, die gibt's so nicht mehr. Also die Szene von vor 13, 14 Jahren, insbesondere bei mir im Kiez, die habe ich damals sicherlich auch zerschlagen, was die kriminelle Energie angeht. Der Geist, der ist nach wie vor da. Aha. Aber es ist nicht mehr diese Straßenschlägerei da. Es ist nicht mehr da, dass Menschen in der S-Bahn aus rassistischen Motiven angegriffen werden. Da hat man was gemacht. Man kann auch keine Skin haben. Man kann die Leute auch nicht mehr im Gerichtssaal so erkennen am Äußeren. Ja, das war früher, da wusste ich, da kommt rein, da wusste ich, da gehört einer kleinen rechtsradikalen Truppe an. Das kann man nicht mehr. Also da hat sich schon eine Menge getan. Da war die Justiz wehrhaft und da hat die Justiz auch reagiert, wie sie heute auch reagiert, wenn es Überfälle gibt auf Asylbewerberheimen. Da ist eine Veränderung Gott sei Dank eingetreten, eine positive.
Waren Sie damals eigentlich Einzelgänger und Einzelkämpfer oder gab es da auch andere Richter, die ähnlich couragiert Stellung bezogen haben?
Also ich glaube, dass ich in den Jahren 2000, 2002 schon vorne weg war. Da habe ich die ersten Pressegeschichten gemacht. Ich habe das erste Springerstiefelverbot in der Bundesrepublik Deutschland gemacht. Ich habe schnelle Verfahren gemacht. Ich habe den Leuten die gelbe und dann auch die rote Karte gezeigt. rote Karte Knast, ja, gelbe Karte noch einmal hier bei mir in meinem Kiez. Also ich habe da schon einen Kampf hingelegt. Und dieser Kampf hatte natürlich auch Auswirkungen auf andere Kollegen, die dann auch gesagt haben, ich habe damals Schulungen gegeben für Richterkollegen, die dahingehend, wie gehe ich mit einer rechtsradikalen Truppe um? Ja. Und wie verhalte ich mich, wenn die vor dem Saal randalieren? Ich habe denen die Springerstiefel ausgezogen. Ich habe da schon was
gemacht. Sie haben auch beispielsweise dann solche Geschichten gemacht, entsprechend den Angeklagten auferlegt, in eine Moschee zu gehen, ja, mal in einen türkischen Imbiss zu gehen. Sie haben einem, glaube ich, einem Hardcore-Nazi auch mal gesagt, er soll eine Hausarbeit über den Holocaust schreiben und ihm vorlegen.
Nein, die Hardcore-Nazis, wenn die richtig heftige Nummern gemacht haben, sind in den Knast gegangen. Das waren keine Hardcore-Nazi, das war eine Art die erzieherische Arbeit. Wenn sie einen jungen Menschen gehabt haben, der noch nie einen Ausländer gesehen hat, da konnten sie natürlich dafür Sorge tragen, dass immer nach Kreuzberg geht. Der Besuch eines ehemaligen Konzentrationslagers diente eigentlich und alleine der Erziehung und der Fortbildung in Begleitung eines Sozialarbeiters. Das waren Leute, die man hinkriegen konnte.
Haben Sie es hingekriegt? Haben die Leute sich verändert oder haben die Ihnen gegenüber nur so getan, als ob?
Nein, ich glaube, ich habe viele Aufsätze damals schreiben lassen. Anhand der Aufsätze konnte ich dann auch sehen, die haben sich mit der Thematik auseinandergesetzt. Die haben plötzlich kapiert, was sie da schreien. Ausländer raus, Sieg Heil und so weiter. Oftmals wussten sie das aufgrund ihrer eigenen Schulbildung ja gar nicht, was sie da irgendwie als Parole in die Welt setzen. Ich denke, nicht alle, ich bin ja kein Herrgott. Aber die einen oder anderen habe ich gekriegt.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Mit dem Jugendrichter Andreas Müller. Über diesen einen Satz von Ihnen haben wir schon gesprochen. Eine wehrhafte Demokratie braucht eine wehrhafte Justiz. Es gibt noch einen zweiten Satz von Ihnen. Bei bestimmten Tätern schafft Milde nur neue Opfer. Meinen Sie damit diese sogenannten Intensivtäter?
Ja. Intensivtäter hat sich dieser Staat selber herangezüchtet, weil er nicht schnell genug und effektiv gegen junge Leute agiert, die immer wieder Straftaten gehen. Das habe ich mal in einem Buch vor 4 Jahren geschrieben, den Politikern gesagt, macht ein Register bundesweit, wo jede Straftat eines jungen Menschen aufgezeichnet ist. Damit man weiß, der hat auch in Stuttgart was gemacht, der hat was in Berlin gemacht und so weiter. Dieses Register haben die immer noch nicht gemacht.
Warum nicht?
Weil sie zu blöd sind. Einfach schlicht und einfach. Das sind umherumreisende Gruppen, die machen hier mal was und da mal was. Und bis die erst zu einem Richter kommen, haben die schon zig Straftaten begangen. Und da wird immer noch nicht vernünftig agiert. Und diese Leute brauchen schnell einen vorm Bug. Die brauchen nicht unbedingt den Knast, aber die müssen einfach kapieren, da ist ein Richter, der hat die im Auge.
Ja, aber was Knast angeht, da gibt es ja auch Fachleute, die sagen, es bringt überhaupt nichts, Jugendliche in den Knast zu stecken, das würde alles nur schlimmer machen. Pädagogische Programme seien sehr viel besser.
Natürlich, im Grunde genommen haben Sie recht, aber Sie haben nicht bei allem recht. Es gibt Leute, da hilft einfach nur die rote Karte und die rote Karte bedeutet Arrest, weil da kommen Sie nicht mehr mit dem Finger, Sie winken jetzt und sagen, das darfst du nicht normal machen und du kriegst zum dritten Mal irgendwie eine Arbeitsauflage. Da gibt es schon Leute, die man auch einsperren muss. Wenn ich nicht in meinem Kampf gegen Rechtsradikale, ja, auch die mit Mitteln von Freiheitsentzug und Arrest agiert hätte, dann hätten sie mal auf den Straßen gucken sollen. Die hätten sich alle nur eins gelacht. Das gleiche gilt für Einbruchsdiebstähle. Das gleiche gilt für Übergriffe von jungen Leuten, die immer wieder aktiv werden. Da müssen sie auch gelegentlich mit Freiheitsentzug ahnden. Da können die noch so kommen. Das hat auch was damit zu tun, dass die Opfer auch auf irgendeine Art Berücksichtigung finden. Der Opfer, das sitzt im Krankenhaus. Oder 2 Wochen hat einen Nasenbeinbruch.
Ja,
und der Täter kommt mit 30 Stunden Strickkursen davon. Das passt nicht. Also diese Leute, die haben im Grunde genommen bei 90% aller Fälle recht. Aber 10%, da muss anders reagiert werden.
Haben Sie bei diesen 10%, bei diesen sogenannten Intensivtätern, bei Ihren Gerichtsverfahren und bei den Angeklagten, mit denen Sie zu tun hatten, das Gefühl, es hat was genützt?
Ja. Ich habe ein ganz besonderes Auge auf Intensivtäter oder sagen wir heranwachsende Intensivtäter. Und da will ich immer, dass die möglichst schnell zu mir kommen. Und in dem Moment, wo ich die habe, hören die ganz oft auf. Aber vorher hat die Polizei viel zu lange langsam gearbeitet. Vorher haben oftmals die Staatsanwälte, weil sie keine Zeilen, zu langsam gearbeitet. Das ist die Krux. Von der Ersttat bis sie dann beim Gericht landen, das ist leider Gottes immer noch so, vergeht manchmal ein Jahr. Das ist lächerlich für einen Staat wie die Bundesrepublik Deutschland. Und wenn man nur nach Polizei ruft und nicht da was macht, dann ist das auch lächerlich. Ich würde am liebsten am Tisch sitzen, wo die jetzt über die innere Sicherheit debattieren und immer nur sagen, wir stellen neue Polizisten ein. Den würde ich einsamt mal links, mal rechts und so weiter sagen, mach das doch so.
Andreas Müller, Amts- und Jugendrichter aus Bernau bei Berlin. Ein Mann, der vor plus minus 15 Jahren zum ersten Mal in die Schlagzeilen gekommen ist, als er in seinem Bezirk sehr harte und sehr konsequente Urteile gefällt hat, vor allem auch damals gegen Skinheads und Neonazis. Weil wir, Andreas Müller, vorhin über Intensivtäter gesprochen haben, ein Hörer schreibt von sich, er sei selbst ehemaliger Intensivtäter und, Zitat, ich weiß aus eigener Erfahrung als ehemaliger Intensivtäter, dass ein härteres Durchgreifen zu früherer Zeit sicher eine andere Lebenseinstellung bei mir viel früher herbeigeführt hätte.
Kann ich nur bestätigen, das sagen mir auch meine Leute. Gut, dass Sie früh genug mir einen Schuss vom Buck gegeben haben, Herr Müller. Aber ich hätte Ihnen noch viel, viel früher geben können, wenn die ganzen Verfolgungsbehörden besser reagiert hätten. Also ja. Staatsanwaltschaft und auch Polizei viel, viel schneller die Leute zu mir gepackt hätten. Wie viele Straftaten hätte ich alleine in meinem Bezirk verhindern können oder in Berlin durch vernünftige Strukturen. Ja. Und die haben wir immer noch nicht. Wir haben im Moment das Glück, dass viele junge Leute eine Lehrstelle bekommen. Das kann aber in ein oder zwei Jahren sich wieder ändern. Und dann werden wir wieder weitere Intensivtäter haben und dann werden wieder Opfer geschaffen und so weiter.
Welche Straftaten konkret kann man verhindern? Was ist da so die Palette?
Alles. Also im Grunde genommen alles. Wenn 16-Jährige oder 17-Jährige nicht schnell genug zum Richter kommen, dann machen sie weiter, weil es passiert ja nichts. Und also muss da die böse Instanz der Erziehungsrichter sitzen und sagen, noch einmal, Junge, und dann gehst du ab. Oder aber du gehst sofort schon mal eine Woche zum Testen von Freiheitsentzug ab. Damit du weißt, der Junge, der da geschrieben hat, ich nehme an, das ist ein Junge, 90% sind Intensivtäter. Und männlich, der hat recht, also, aber das sind Strukturen, werden nicht geschaffen, immer noch nicht, auch bei jungen Flüchtlingen. Ja, die müssen sofort für die Instanz kommen, damit klargemacht wird, das geht hier so nicht, Junge.
Ja. Da kommt möglicherweise noch ein anderer Aspekt dazu, dass die in einem völlig anderen Kulturkreis groß geworden sind, auch nicht entsprechend wie wir friedvoll und friedlich sozialisiert sind und von daher natürlich auch ein Teil dieser Straftaten, die begangen werden, zumindest erklärbar ist.
Die sind hausgemacht. Ja, die gehören sofort, wenn die nur ein oder zweimal geklaut haben, müssen die eigentlich am nächsten Tag oder spätestens vier Wochen später beim Jugendrichter sitzen. Mit der Mama zusammen. Da wird klar gemacht, das geht nicht. Und wenn du weitermachst, dann wirst du hier hart rangenommen. Okay. Aber das sind Sachen, ja, da können die 17-Jährigen auch nichts für. Das ist Staatsversagen.
Eine Hörerin schreibt, die stimmt erstmal dem, was sie sagen, zu und schreibt dazu, warum sie eigentlich nicht in die Politik gegangen sind, weil dort könnten sie ja möglicherweise sehr viel mehr bewirken als, verzeihen Sie, in ihrem kleinen Amtsgericht in Bernau bei Berlin.
Ich bin zu sehr Querkopf und ich habe ja schon mal für die Politik kandidiert, da hätte ich dann weitermachen müssen, da hätte ich teilweise mit den Wölfen heulen müssen. Ich bin mal links, ich bin mal rechts, ich bin so und so. Ich ärgere mich selber, dass ich nicht irgendwie ein bisschen weitergemacht habe und auf Landesebene vielleicht ein innenpolitischer Sprecher oder Justizminister geworden bin, habe ich aber versagt, kann ich einfach sagen. Und jetzt habe ich keine Chance mehr, da kommt nicht irgendwann von der CDU und sagt, Herr Müller, Sie sind der absolute Fachmann im Jugendstrafrecht, wollen Sie nicht mal eine Woche bei mir im Sekretariat sitzen und schreiben Sie mir mal ordentlich ein Gesetz.
Eins noch ganz kurz, weil links und rechts gerade von Ihnen angesprochen worden ist. Ein Hörer schreibt, macht es einen Unterschied, ob beispielsweise ein linksautonomer das Auto eines Kapitalisten anzündet oder ob ein Nazi das Auto eines grünen Alternativen anzündet?
Nein, es macht überhaupt keinen Unterschied. Ich habe auch Leute vom 1. Mai Krawallen in Kreuzberg bei mir, weil die kommen dann auch bei mir an, wenn sie bei mir wohnen. Das macht überhaupt keinen Unterschied und hier wird, und das kann ich sicher sagen, auch nicht mit zweierlei Maß in der Bundesrepublik Deutschland, auch wenn das manchmal von irgendwelchen Politikern sogar zählt wird, gehandelt. Hier werden die alle gleich behandelt.
Andreas Müller, ein Mann, der durchaus vielschichtig ist, der als Richter konsequenter und härteres Handeln eigentlich einfordert oder einfordern möchte. Auf der anderen Seite ein eher linker, linksliberaler, in jedem Fall einer, der für die Legalisierung von Haschisch und Marihuana kämpft. Warum?
Ja, ich bin dem Sachverstand verpflichtet und nicht der Ideologie. Ich habe natürlich hartes Vorgehen gehabt gegen Gewalttäter, Intensivtäter, rechtsradikale Schläger. Da wurden Opfer geschaffen. Die Prohibition in der Bundesrepublik Deutschland wie weltweit hat Opfer geschaffen en masse. Auch in der Bundesrepublik Deutschland wurden allein durch die Cannabis-Prohibition, das Verbot mit Cannabis umzugehen, alleine 500.000 junge Menschen in den letzten 40 Jahren in die deutschen Knäste gepackt. Umsonst, ohne Ziel, ohne Verstand. Es wurden Familien zerstört. Es wurden junge Menschen kaputt gemacht, die ihren Weg hätten gehen können.
Nur weil die Haschisch und Marihuana geraucht haben?
Weil die im Besitz und im Umgang mit Cannabis waren, weil sie vielleicht das Pech hatten, kleine Dealer zu werden, weil sie das Pech hatten, dass ihre Eltern nicht vernünftig mit ihnen reden durften, weil immer diese Strafbarkeit darüber stand. Das sind alles Opfer und diese Opfer werden tagtäglich weiter vom deutschen Staat geschaffen.
Wie machen Sie es als Richter?
Ich versuche im Rahmen der Cannabisfälle, die ich habe, mit den Mitteln, die mir das Gesetz gibt, möglichst geringe Strafen herauszubekommen, einzustellen. Und im Notfall kann ich immer noch das Bundesverfassungsgericht anrufen, was ich auch machen werde, wenn die Staatsanwaltschaft nicht kooperiert.
Das Hauptargument des Staates, wenn ich das richtig sehe, für ein Verbot oder für ein Weiterbestehen dieses Verbotes von Cannabis ist, dass das in vielen Fällen eine Einstiegsdroge ist. Und das endet dann mit den schlimmen Bildern von Heroin und Crack und Crystal Meth und ich weiß nicht was allem.
Das ist völliger Unsinn. 1994 hat bereits das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass kein Wissenschaftler weltweit mehr die Einstiegsdrogentheorie vertritt. Es vertritt die keiner, das ist mathematisch schon gar nicht machbar. Einstiegsdroge wäre dann möglicherweise auch die Muttermilch oder sonstiges. Es vertritt kein Wissenschaftler. Es ist eine ideologische Geschichte, geboren bereits 1917 in den Vereinigten Staaten.
Aber verzeihen Sie, Herr Müller, wenn ich jetzt persönlich
gerade auf.
Wenn ich jetzt persönlich werde, Ihr Bruder ist an Drogen verstorben und die Einstiegsdroge Ihres Bruders war Cannabis.
Nein, die Einstiegsdroge meines Bruders war zunächst einmal Nikotin, dann war es Alkohol und dann wurde er stigmatisiert, weil er im Gegenteil zu den meisten Menschen mit Cannabis umgegangen ist. Er hat Cannabis geraucht, er hat gekifft, er war ein sogenannter Kiffer. Er hat dann auch ein wenig gedealt damit und ist dafür insgesamt später, nachdem er in ein Heim für schwer erziehbar gegangen ist, 4 Jahre in den Knast gepackt worden. Er und auch meine Familie ist Opfer dieser Cannabiskriminalisierung. Er hat dann Medikamente genommen und ist erst nach 10 Jahren auf Heroin gegangen. Das heißt, es war nicht Einstiegsdroge. Er hat die Einstiegsdroge für ihn, war das Kaputtmachen durch einen deutschen Knast.
Warum hat Ihr Bruder es dann schlussendlich doch nicht geschafft?
Er ist 56 Jahre alt geworden. Er ist letztlich im Methadonprogramm gelandet. Aber auch hier hätte man ihm Heroin gegeben. Dann wäre der 90 geworden. Wir gehen immer noch mit den Drogen so um, als ob wir davon ausgehen würden, dass der Mensch keine Drogen nehmen will. Auch Tiere nehmen Drogen, um sich zu betäuben.
Auf Wunsch unseres heutigen Studiogastes Andreas Müller, dieser Titel der Doors, Waiting for the Sun. Haben Sie noch einen Wunsch, Herr Müller?
Nein, Musikwunsch nicht, aber ich hätte gern einen Wunsch, dass meine Follower-Seite bei Jugendrichter Andreas Müller angeklickt wird, damit ich mein Ziel, nämlich der Cannabis-Legalisierung, immer mehr gerecht werde und so meine Meinung weiter verbreiten kann.
Okay. Lassen Sie uns kurz das Juristische nochmal abklären. Also die aktuelle rechtliche Situation. Wenn ich im Besitz von Cannabis, also von Haschisch-Marihuana bin, passiert mir was?
Ja, Sie können vom Strafrichter landen, Sie können vom Jugendrichter landen. Das ist abhängig von Bundesland zu Bundesland. In Baden-Württemberg etwa bis zu 6 Gramm wird zwar eingestellt. Im Grunde genommen ist jeder Umgang mit Cannabis, Cannabis ist übrigens nichts anderes als Hanf und das haben unsere Vorfahren in ihre Pfeifen gesteckt und stand überall auf den Feldern, können Sie vor Gericht zitiert werden.
Also Erwerb, Besitz, Konsum.
Alles, jeder Umgang. Das Einzige, wenn Sie umsonst kiffen wollen, das heißt strafrechtlich frei, dann geben Sie mir, Herr Heim, den Joint, ja, Sie haben sich eine Abgabe strafbar gemacht. Wenn ich Ihnen den Joint zurückgebe, habe ich lediglich konsumiert. Das ist die einzige Möglichkeit, straflos zu konsumieren. Dann kann es aber sein, dass ich einen Führerschein verliere. Es gibt unheimlich viele Folgen oder den Arbeitsplatz oder sonst was. Man muss endlich aufhören, auch zum Schutze von jungen Menschen, deren Existenz teilweise bedroht ist, Cannabis zu verfolgen.
Verliert heutzutage 2017 jemand noch wegen Haschisch, wegen Marihuana seinen Arbeitsplatz?
Ja. Leider Gottes ist es so, die meisten Menschen reden da nicht viel drüber, aber es gibt Einträge im erweiterten Führungszeugnis. Sie verlieren ihre Führerscheine. Wir gehen mit jungen Menschen um, als ob es schwerste Straftäter sind, anstatt mit schwersten Straftätern so umzugehen, wie es ihnen gehört. Das ist, wenn Sie Jugendschutz wollen, und ich bin Jugendrichter, dann müssen Sie für die Legalisierung plädieren. Nur so kriegen wir junge Menschen hin.
Aber gehört zum Jugendschutz nicht auch die Wahrheit, dass der exzessive Genuss von Haschisch und Marihuana relativ direkt und relativ brutal auf die Birne geht?
Völlig klar, Herr Heim. Wer den ganzen Tag kifft, ja, wird blöd. Wer den ganzen Tag säuft, wird blöd. Wer den ganzen Tag Pornos schaut, wird keine Lust mehr haben auf Sex. Aber bislang hat die Prohibition daran nichts verhindert. Wir haben es vielmehr nötig, einen offenen und ehrlichen Umgang in den Familien mit Cannabis-Problematiken herzustellen. Ich möchte die Leute, und ich habe auch Leute vor Gericht, die viel zu viel kiffen. Ich möchte mit denen freireden können. Ich möchte die gegebenenfalls zum Suchtberater schicken. Aber ich möchte die nicht mit Strafrecht bedrohen. Ich möchte die mit Sachverstand in die richtige Richtung bringen.
Und eins noch, was Cannabis angeht, sollte man auch erwähnen. Es gibt wirkliche Schmerzpatienten, bei denen kein Schmerzmittel mehr hilft, außer Cannabis.
Der Bundestag hat im März diesen Jahres festgestellt, dass Cannabis auch ein Allheilmittel sein kann. Einstimmig. Man hat also dem Hanf bzw. Cannabis das Odium des Schrecklichen verloren gebracht. Man hat jetzt klargemacht, Cannabis ist nicht die böse Giftpflanze. Cannabis ist von Gott geschaffen, auf diese Welt gebracht worden. Ich kann reden bis zum geht nicht mehr, okay. Ich sehe es an Ihrer Mimik.
Ja. Ich wollte noch was fragen. Ach so, ich wollte gar keine Musik spielen. Ich wollte fragen, jetzt um 12 Uhr, wenn die Sondierer wie in Berlin wieder zusammensitzen, meinen Sie, da kommt auch Jamaika-mäßig was raus, was so in
ja,
Ihrem
natürlich.
Sinne ist?
Die Grünen sind für die Legalisierung, die FDP ist für die Legalisierung, die linken Teile der SPD, selbst Teile der Haushälter in der CDU sind dafür. Wenn Sie Ihre Ideologie einfach mal in den Koffer packen, sonst wohin schicken, am besten nach Jamaika, dann werden Sie am Schluss zumindest eine Teillegalisierung herbeiführen. Ich bin zu laut, weil ich mich aufrege. Ich möchte irgendwann ruhig werden und dafür hoffe ich, dass die deutsche Politik den Sachverstand walten lässt und nicht ihrer Ideologie frönt.
Andreas Müller, Jugendrichter, Amtsrichter aus Bernau bei Berlin. Ein Mann, der mit seinen Aussagen auf sehr viel Zustimmung stößt, was die Hörer angeht. Ich zitiere mal einen Hörer, der schreibt, er ist für mich der bisher beste Leutegast in diesem Jahr. Offen, ehrlich, kompetent und sehr unterhaltsam. Den würde ich sofort in den Bundestag wählen. Herr Müller, da tut sich jetzt die Tür für eine zweite politische Karriere doch möglicherweise nochmal auf.
Ich wüsste nicht, mit welcher Partei. Und manchmal glaube ich auch, dass es besser ist, von außen auf Bundestagsabgeordnete einzuwirken, über einen Hanfverband, zum Beispiel was Legalisierung angeht, oder über bestimmte Jugendbewegungen.
Sie sind ja nun jemand, und es ist nicht die erste Sendung, die ich mit Ihnen mache. Also von daher kann ich es ein bisschen beurteilen, jemand, der mit sehr viel Emotion auch an seine Geschichten rangeht und der auch entsprechend so rüberkommt. Fanden das eigentlich Ihre Dienstvorgesetzten zu allen Zeiten gut?
Nein, ich war sicherlich der erste Richter, der auch in Talkshows gegangen ist. Das war in den Jahren 2000. Damals habe ich mir das genau überlegt. Ich wollte auch warnen vor Rechtsradikalismus auf der Straße. Und ich finde auch heute noch, dass Richter, die diese dummen Gesetze, die teilweise gemacht werden, ja, die ja umsetzen müssen, dass sie sehr wohl sagen sollten, was in deutschen Gerichtssälen passiert und wo Verbesserung notwendig ist. Und mittlerweile ist es so, dass viele Kollegen sich auch trauen, mal in die Öffentlichkeit zu gehen. Und das ist auch richtig so, auch wenn sie nicht meine Meinung haben. Aber sie können beschreiben, was da passiert. Und sie können auch beschreiben, dass wir teilweise in Not sind und dass wir mehr Kraft brauchen, damit wir besser werden. Und wenn die Richter als dritte Gewalt immer schön so in ihrem Sitz, in ihren Büros hocken, dann erfährt ja keiner, was tatsächlich passiert.
Also, was Sie gerne anders hätten, ist, darüber haben wir ausführlich gesprochen, dass die Justiz konsequenter, schneller und in manchen Fällen auch härter sich verhält, dann dieses, wie soll man es nennen, bundesweite Register, wo man sofort Zugriff hat.
Ja, und natürlich die Legalisierung von Cannabis. Ja, völlig klar. Und ich möchte auch nicht, dass wegen Erschleichen von Dienstleistungen, weil sie schwarz fahren, in den Knast müssen. Wir müssen eine Verhältnismäßigkeit der Mittel herbeiführen. Und da können wir eine ganze Menge ändern für alle Beteiligten, Opfer, Täter und so weiter gut.
Gehört zu dieser Verhältnismäßigkeit auch, dass man mal drangehen sollte, zu gucken, ob die Strafen, die für Wirtschaftsdelikte ausgesprochen werden, und die Strafen, die für Körperverletzungsdelikte ausgesprochen werden, im richtigen Verhältnis zueinander stehen?
Wir brauchen keine Gesetzesänderung. Wir brauchen eine effektive Arbeit der Strafvollzugsbehörden. Wir brauchen eine schnelle Arbeit. Das ist mit Geld zu machen, indem man Staatsanwälte einstellt, indem man Richter einstellt. Und was die Wirtschaftskriminalität angeht, da müssen wir ran. Das versteht kein Mensch mehr, dass der Bundesligaspieler Millionen von Steuern hinterziehen kann und dafür nichts kriegt. Da muss wirklich daran gegangen werden, sonst sind die Verhältnisse nicht mehr klar und der Bürger wird langsam aber sicher sauer und wählt eine AfD oder sonst was, weil er denkt, da kommt eine bessere Geschichte bei rum. Kommt natürlich nicht, ja, aber ich soll hier aufhören an dieser Stelle. Ja, also Wirtschaftsdelikte, die regen mich auf. Ja, die regen mich auf, weil die Jahre dauern. Da muss Geld reingepackt werden von der Politik. Und da brauchen wir keine Verschärfung der Gesetze.
Okay, das war trotzdem Ihr Schlusswort, aber wir können gerne nochmal eine Sendung.
Eine Sondersendung vielleicht, ja. Nur über Legalisierung von Cannabis und die Dummheiten der deutschen Gesetzgebung.
Okay, ansonsten war es das heute in SWR 1 Leute mit Andreas Müller und Sie können ihn zumindest ausschnittsweise nochmal hören am Sonntag in der Zusammenfassung bei SWR 1 Leute der Woche.
Eins gehört.